Ende des Jahres und Ende der Weihnachtstage stellt sich auch oft die Frage, ja, okay, und wie geht es jetzt weiter? Würdest du auch gerne wissen, oder? Aber Gott weiß, dass es manchmal für uns gut ist, dass wir nicht alles wissen, wie es weitergeht. Einmal, damit wir nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen. Und zum anderen, weil er möchte, dass wir weniger in die Umstände vertrauen und mehr in ihn, der die Umstände unter Kontrolle hat. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Und die Frage haben sich auch die Charaktere in der Weihnachtsgeschichte gestellt. Wie weiß ich denn jetzt, was soll ich als nächstes machen? Und auch auf uns als Auswirkung, was verändert das Kommen Jesu in meinem Leben? Nun, in der Weihnachtsgeschichte, und wir haben die Fortsetzung vorhin schon in der Bibellese gehört, nachdem die Engel dann wieder in den Himmel zurückgekehrt waren und auch die Hirten wieder bei ihren Herden waren, was passierte dann? Nun, anscheinend war es nicht für alle so ganz wichtig, denn in Markus und Johannes wird nichts davon berichtet. Die fangen an mit dem öffentlichen Dienst von Johannes dem Täufer 30 Jahre später. Aber hier in Lukas wird berichtet, was als nächstes geschah und wie alles sich Stück für Stück entfaltet hat. Und so wollen wir aus dem Text, den wir eben schon gehört haben, aus Lukas 2 ab Vers 21 sehen, Gott bestätigt sein Wirken. Müsst ihr vielleicht nochmal... Jetzt geht es, okay. Er bestätigt sein Wirken. Noch einmal die Verse 21 bis 24. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Wie hat Gott hier sein Wirken bestätigt, dass das, was jetzt er vorhatte, dass er das tatsächlich erfüllen wird? Und wir sehen zuerst, das Gesetz wird erfüllt. Gott hatte sein Wort als Standard gegeben. Und Jesus sagte später in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber er ist ein Neugeborenes. Das kann er ja noch nicht selber erfüllen. Aber Gott hat ihn so platziert, dass dann durch seine Eltern das erfüllt wurde, was im Gesetz steht, sodass er später sagen kann, das Gesetz wurde komplett erfüllt. Gott hatte ihnen aber als Eltern auch keine extra Anweisung gegeben. Weil wenn du jetzt dieses besondere Kind hast, den Sohn Gottes, dann kannst du vielleicht sagen, okay, worauf muss ich besonders achten? Ja, aber er hat es nicht gegeben. Er hat gesagt, mein Wort reicht. Handelt nach dem, was darin steht. Und bei uns ist es doch nicht anders. Manchmal sagen wir, ja, aber was soll ich in der Situation machen? Ich habe euch mein Wort gegeben. Lest darin, da habe ich euch gesagt, was wichtig ist, worauf ihr achten sollt. Und so hatten auch Maria und Josef keine extra Anleitung. Aber sie wussten, was im Gesetz stand, und deswegen hatten wir gelesen, am 8. Tag wurde er beschnitten, so wie es Abraham befohlen war in 1. Mose 17, dort lesen wir ab Vers 10, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden. Okay, wir sind Nachkommen dieses Bundes, wir sind Abrahams Nachkommen, wir erfüllen, was Gott uns hier gesagt hat. Wie geht es weiter? Mal schauen, aber 8. Tag weiß ich, was ich machen muss. Ja, und so haben sie es getan. Und sie nannten dann das Kind, wie Gott es ihnen aufgetragen hatte, Jesus. So hat es der Engel sowohl Maria als auch Josef gesagt. Und zu Josef hatte er gesagt, du sollst das Kind Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. So, sagen, okay, das ist, was wir gehört haben. Wir handeln nach dem, was Gott uns offenbart hat. Einmal in der Schrift, und sie hatten jetzt halt mit dem Namen eine besondere Aufgabe oder Auftrag vom Herrn, dass er diesen Namen jetzt haben sollte. Die nächste Anweisung Gottes nach der Geburt eines Kindes war, dass die Frau nach 40 Tagen in den Tempel kommen sollte zur Reinigung. Und wir haben dieses jetzt mal gemacht, weil sie sagen, wo war Jesus geboren? Bethlehem, richtig? Hier vorne, das ist Bethlehem, da oben, das ist Jerusalem. Zu Fuß ungefähr 6 Kilometer. Ja, im Auto auch, aber sie mussten zu Fuß gehen. Ja, also, aber nur, dass man eine Vorstellung hat, das war jetzt nicht ewig weit, das war an einem Tag gut zu schaffen, hin und zurück. Und da sollten sie hingehen und sich zeremoniell reinigen und ein Opfer bringen. Und dort steht über dieses Opfer in 3. Mose 12, und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und da war der Tempel noch nicht, deswegen Zelt der Begegnung, das hat nachher der Tempel ersetzt. Und du sagst, warte mal, hatten wir in Lukas nicht was anderes gelesen? Weil hier steht doch, du sollst ein Lamm bringen und eine junge Taube. Wenn du noch weiter liest, das habe ich jetzt nicht mehr drauf geschrieben, das Kapitel ist gar nicht lang, es hat noch 2 Verse danach, es geht bis Vers 8, und dort steht dran, wenn sie das aber nicht haben, um sich ein Lamm leisten zu können, reichen auch 2 Tauben. Das ist, was hier steht. Okay? Das ist ein sehr guter Hinweis, dass die Weisen noch nicht da gewesen sind. Weil mit all dem Gold und Weihrauch hätten sie kein Problem, ein Schaf zu kaufen. Okay. Tut mir leid für die, die diese romantische Szene haben, da im Stall mit den Weisen, die kamen, aber um einiges später, spätestens nach den 40 Tagen, weil da hatten sie noch nicht genug, um sich ein Lamm leisten zu können. Und trotzdem sind sie hingegangen. Sie hatten nicht viel. Sie waren jetzt schon vorher dann natürlich von Nazareth, wo sie ja herkam und wo Josef dann auch gearbeitet hatte, nach Bethlehem gekommen. Vielleicht hatte er dann dort, ich meine, die sind mittlerweile mindestens zur Geburt dort und 40 Tage jetzt. Dort gab es kein Krankengeld, keinen Mutterschaftsurlaub oder irgendwas. Wie sie es gemacht haben, es kann gut sein, dass als mit seinem Handwerk, dass Josef dort arbeiten konnte, weil das war gerade die Zeit, wo Herodes seinen Tempel ausgebaut hat. Der hat überall nach Handwerkern gesucht. Also das kann gut sein, dass er jetzt dort arbeiten konnte und gesagt hat, oh, dann bleiben wir jetzt hier, bevor wir zurückgehen und dann gleich wieder hierher müssen, wegen dieser Reinigung. Genau wie das zustande gekommen ist, wissen wir nicht. Aber sie waren dann auf jeden Fall hingegangen und an den 40 Tagen und haben mit dem bisschen, was sie hatten, haben sie jetzt die 2 Tauben gekauft, um das Mindestopfer für die Reinigung zu bringen. Unsere Umstände sind nie eine Ausrede, nicht zu tun, was Gott befohlen hat. Wir könnten sagen, hey, wie sollen wir uns das leisten? Wir sind jetzt schon so lange weg. Was ist das? Aber Gott hatte gesagt, okay, hier ist, was ich möchte, dass ihr tut. Ja, aber den Sohn Gottes direkt vor den Augen von König Herodes herumzuführen, vielleicht keine gute Idee. Es ist nie eine Ausrede, nicht zu tun, was Gott von uns möchte. Gott kann bewahren, er wird richtig leiten. Ja? Und sie taten einfach zu sagen, okay, das ist, was du uns gesagt hast. Und so haben sie sich dann auch an 2. Mose 13, Vers 2 gehalten, wo es heißt, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, mir gehört es. Und deswegen hatten wir in Lukas 2 dann auch gelesen, ja, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. So haben sie es, nicht nur ist Maria hingegangen, um sich zu reinigen, sondern sie haben Jesus mitgenommen, ihm den Herrn zur Verfügung zu stellen. Sie wussten, das Kind gehört nicht uns, sondern ist uns vom Herrn anvertraut. Das gilt natürlich für Jesus auf ganz besondere Art und Weise, aber das gilt für jedes Kind. Dein Kinder, meine Kinder gehören nicht uns, sind uns vom Herrn für eine gewisse Zeit anvertraut. Ja, sind uns von Gott gegeben. Warum? Einmal, Gott dachte, dass ihr die richtigen Eltern seid für dieses Kind. Und zum Zweiten, um sie in dem Wort des Herrn anzuvertrauen, anzuleiten. Nun, einige von euch kannten den Herrn noch gar nicht, als die Kinder klein waren. Aber Gott meinte trotzdem, okay, ich bringe diese Familien so zusammen, damit sie diese Anleitung bekommen. Ja, sowohl an, ne, wie lernt man, was ist wichtig zum Leben, aber gerade eben auch, besonders wenn du den Herrn kennst, diese geistliche Anleitung. Worum geht es? Wie werde ich errettet? Wie lebe ich für die Ewigkeit? Und so waren auch Maria und Josef mit Jesus betraut. Und sie haben das Kind eben von Anfang an dem Herrn geweiht, zur Verfügung gestellt. So wie wir es uns selber auch dem Herrn zur Verfügung stellen sollen. Ich glaube, die meisten von uns kennen Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit oder Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Das waren die Anweisungen. Und was das für Auswirkungen hatte, wie genau das alles weitergeht, wussten sie auch noch nicht. Aber sie haben das getan, was sie wussten, was Gottes Wort sagte, was sie tun sollten. Und sie sagen, okay, den Rest sehen wir. Und ich glaube, das ist genau für uns auch wichtig, dass wir sagen, ich weiß vielleicht nicht, was alles 2022 kommt. Ich weiß nicht, wie das mit der Arbeit weitergeht. Ich weiß nicht, wie das mit den Untersuchungen weitergeht. Ich weiß nicht, wie dieses oder jenes passiert. Aber Gott, was möchtest du, was ich im Moment tue? Was hast du mir in deinem Wort gesagt? Okay. Ich soll dir vertrauen. Ich soll meine Arbeit machen. Ich soll dich ehren. Und all diese anderen Sachen. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Okay. Das kann ich tun. Und während wir dieses tun, leitet der Herr uns. Weil das ist genau, was wir hier jetzt auch weitersehen. Sie gehen hin und sagen, okay, am 8. Tag beschnitten, am 40. Tag müssen wir nach Jerusalem zur Reinigung und zur Präsentation unseres Kindes als dem Herrn zu weihen. Und während sie dort sind, gibt Gott weitere Anweisungen. Und das ist so oft, wie es passiert. Während wir das tun, was Gott von uns möchte, dass er uns dann die nächsten Schritte zeigt. Und so sehen wir das dann auch ab Vers 25. Sie kommen nach Jerusalem und sie begegnen zwei Menschen. Zuerst dem Simeon und dann auch der Anna. Und wir lesen erstmal von Simeon von Vers 25 ab. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Wir sehen, die Botschaft wird bestätigt. Sie haben das Gesetz erfüllt und jetzt das, was ihnen schon von den Engeln angekündigt worden war, das, was sie so zum Teil wussten, wird jetzt bestätigt. Als Josef und Maria hier in den Tempel gekommen, und das ist von einer Nachbildung davon, in Klein in Jerusalem, da sind sie in den Tempelbereich gekommen und sie konnten in diesem Vorbereich hier sein. Das war dann auch für die Frauen zugänglich. Und dort begegneten ihnen zwei Leute, die der Herr für diesen Moment vorbereitet hatte. Und Simeon wird hier als gerecht und gottesfürchtig beschrieben. Denn er wartete auf den Trost Israels, nämlich dass Gott erfüllt, was er versprochen hatte. Und wartete er darauf und hoffte darauf. Und dann sehen wir, also die Botschaft wird bestätigt, Jesus ist der verheißene Retter. Gott gab ihm die Zusage, Vers 26, wir hatten das gerade gelesen, dass er nicht sterben wird oder den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen haben wird. Und dann heißt es, als er das Kind Jesus sieht, hat sich Gottes Verheißung erfüllt. Und er sagt, jetzt kannst du deinen Knecht in Frieden sterben lassen. Es heißt aber auch, dass er den ganzen Ausgang nicht mehr mitbekommen, aber er sagte, ich habe das Heil gesehen. Was hat er gesehen? Jesus als 40 Tage altes Kind. Das heißt aber auch, das Heil ist primär eine Person. Diese Person bewirkt natürlich ein Werk. Er stirbt für uns am Kreuz. Ja? Ohne das gäbe es keine Vergebung der Sünden. Aber es ist nicht nur irgendeine Handlung, sondern es ist diese Person. Ich habe den Christus, den Retter, den Heiland gesehen. Der ist eben diese Person. Und er sagt, ihr habt das gesehen und jetzt kann dein Knecht in Frieden sterben. Du sagst, naja, wenn der jetzt schon da ist, dann will ich doch auch sehen, was passiert. Gerade wenn du ein alttestamentlicher Heiliger bist, wenn du die ganzen Schriften kennst und sagst, hey, das heißt doch, Gott wird von Jerusalem aus regieren, es wird Segen geben, es wird all dieses. Aber er sagte, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss. Ich habe gesehen, Gott, du bist am Wirken. Was er gesehen hat, war dieses Kind. Er sagte, in ihm sehe ich, Herr, du erfüllst deine Verheißung. Du bist treu. Und er hatte dann diesen Frieden. Er lobte dann den Herrn, dass er ihn jetzt gesandt hat. Und er sagte hier, als Licht für die Nationen und zur Herrlichkeit Israels. Er sagte, dieser ist es, der uns auf den rechten Weg bringt und der auch darüber hinaus der ganzen Menschheit, den Nationen, dieses Licht bringen wird, dass es Heil in Israel gibt. So, er sieht dieses und sagt, hier ist die Erfüllung. Und der Herr hat ihn geleitet. Und wir haben hier diesen Bereich von dem Tempel in klein skizziert. Dieser Bereich ist so groß wie fünf Fußballfelder. Das heißt, der Herr hat ihn wirklich geleitet, weil da sind ja viele andere Leute, die herumlaufen. Aber er hat ihn geführt zu sagen, okay, die sind es. Diese junge Familie mit dem Kind dort geh hin. Und dieser ist den, über dem ich dir die Verheißung gegeben habe. Aber dann spricht er ja auch zu Maria und hatte ihr ja gesagt, in Vers 34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Also sehen wir, nicht nur Jesus ist der verheißene Retter, auch an Christus scheiden sich die Geister. Obwohl er der Retter ist, wird ihm widersprochen werden. Jesu Leben war von Anfang bis zum Ende ein Wunder. Aber bis heute lehnen ihn viele ab. Er ist auf übernatürliche Weise empfangen worden. Und zumindest seine Auferstehung, der Tod war noch, also nicht natürlichen Todes, ja, aber er war gestorben, wie andere Verbrecher gestorben sind. Nur dass er natürlich keiner war, aber dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Aber dann seine Auferstehung. So, und die ganzen Wunder zwischendurch, von denen wir in Matthäus ja dieses Jahr auch einige betrachtet haben. Aber er sagte, trotzdem wird ihm widersprochen werden. Das heißt aber auch, dass egal wie viele Wunder Leute sehen, es wird sie nicht überzeugen, es sei denn, dass Gott in ihren Herzen wirkt. Denn damals hatten sie es gesehen und haben es trotzdem nicht geglaubt. Und so musste Maria später mit ansehen, wie ihr Sohn gekreuzigt wurde. Aber wie er hier sagte, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Denn das zeigt, was in den Herzen ist. Unser Herz, biblisch gesprochen, ist nicht gut, sondern wird in Jeremia 17, Vers 9 so beschrieben: Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und das Problem ist in unserem Herzen, dass wir es immer so drehen und wenden, dass es für uns am besten ist. Ja. Selbst wenn Leute eindeutig Sachen gemacht haben, wo du sagst, das ist Sünde, das ist Verkehr, sagen, ja, aber unter den Umständen, die anderen haben das auch alle gemacht und ja, das lag an meiner Kindheit und das lag an, weiß nicht, an den Umständen und irgendwie so. Ich dachte, nee, das Problem ist unser Herz. Unsere Ewigkeit entscheidet sich nicht an unseren Werken, sondern daran, was wir mit Christi Angebot machen. Woher habe ich das? Er sagte, dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Leute werden entweder an ihm zu Fall kommen oder werden mit ihm auferstehen zum ewigen Leben. Dafür ist er da. Und entweder man nimmt ihn an und bekommt Leben, oder man lehnt ihn ab und bekommt die Strafe. Also es ist, weil unsere Herzen, alle unsere Herzen, egal von wem, weil sie eben unheilbar sind und trügerisch, kann keiner durch gute Werke in den Himmel kommen. In vielen anderen Religionen, wenn du mit Menschen redest, es ist häufig dieses Konzept einer Waage. Ja, wenn du genug gute Werke tust und das mehr ist als die schlechten Werke, dann wird Gott das schon irgendwie zulassen. Ja, aber das funktioniert noch nicht mal bei irgendeinem irdischen Gericht. Ja, zu welchem Richter kannst du gehen und sagen, ja, ich weiß, sie wollen mich anklagen wegen Diebstahls, aber ich habe so viele gute Werke gemacht, da können sie mich doch nicht verurteilen für das eine Mal Diebstahl. Natürlich kann er verurteilen. Nicht für die guten Werke, sondern für den Diebstahl. Das heißt, wir könnten nur vor Gott bestehen, wenn wir komplett sein ganzes Gesetz von Geburt bis zum Tod halten. Er sagte, weil unser Herz trügerisch ist und wir uns manchmal einbilden, dass wir gut genug sind, aber selbst das Herz, die Grundlage des Ganzen nicht gut ist, ja, dann ist es auch der Rest verdorben. Er sagte, hier ist Christus und er ist entweder zum Fall, weil wir ihn ablehnen und spätestens dann haben wir das Gesetz gebrochen, weil wir Gottes Heiland abgelehnt haben, oder aber er ist zum Auferstehen zu sagen, hier ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und so heißt es dann ja auch in Apostelgeschichte, haben die Apostel dann davon gelernt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, worin wir müssen selig werden. Okay? So, er ist dafür gesetzt. So hat Simeon das gesagt und sagte, auch für dich wird es schwer werden, es wird wie ein Schwert durch dich durchdringen, dass sie dein Kind, den Messias, so ablehnen werden, aber er ist gesetzt. Zum Fall für viele, zum Auferstehen für die Hoffnung, fürs ewige Leben für andere. Aber dann ab Vers 36 bis 38 war es ja nicht nur der Simeon, sondern auch die Hanna. Wir lesen davon, es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott. Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wir sehen, in Christus kommt die Erlösung. Hier kommt Hannah. Sie hatte nach dieser Beschreibung hier ein nicht ganz leichtes Leben gehabt. Was hier beschrieben ist, sie war nach ihrer Jungfernschaft 7 Jahre verheiratet und mittlerweile eine Witwe von 84 Jahren. Also, so wie ich das lese, zu sagen, wann auch immer sie geheiratet hat, nach deren Maßstäben vermutlich, oder in unserem Verständnis vermutlich eher jung, vermutlich eher vor 20 als danach, aber selbst wenn du 20 nimmst, 27 und seitdem war sie eine Witwe. Ja, aber Gott hatte für sie gesorgt und sie ist nicht verbittert, sondern klammerte sich an die Verheißung und betete dafür. Sie blieb die ganze Zeit im Tempel und sagte, Herr, wann kommt deine Erfüllung, wann kommst du? Und ich bete dafür und flehe und faste auch. Und Gott beschreibt hier ihren Dienst und auch sie kommt und lobt dann den Herrn für die Erlösung, die er bewirkt. Aber sie dankte nicht nur dem Herrn dafür und sagte, hey, ich lobe dich, du bringst diese Erfüllung, sondern sie redete zu allen, die darauf warteten. Okay? Also sie sagt es nicht nur im Gebet, sondern sagt es auch allen weiter, die bereit waren zuzuhören. Und hier sehen wir schon die Trennlinie angedeutet. Einige schauen auf Gott und sind bereit für seine Botschaft. Andere schauen nur auf sich selber und verpassen seine Wirkung. Wir haben hier Simeon und Hannah, die warteten auf die Erlösung Israels. Ja, und Gott leitet sie und sie bekommen dieses mit. Aber nochmal mit dem Bild, hier oben ist der Tempel. Ja, das ist der Tempelbereich. Dort waren sie, Hannah die ganze Zeit und Simeon dort wieder gewesen. Dieses alles hier mit den roten Dächern, das waren die reichen Häuser. Da waren die Römer, da war der Palast des Herodes, da war der Hohepriester, die haben alle da gewohnt. Okay? Und Bethlehem wäre hier 6 Kilometer in diese Richtung, also nach hier vorne weg. Das ist die südliche Richtung. Die sind ein paar Meter daneben. Die haben die ganze Offenbarung Gottes. Und sie gehen nicht hin, kriegen nichts davon mit. Denn nachher will Herodes ja das Kind töten. Wir haben gesagt, die Weisen waren noch nicht da gewesen. Also jetzt ist er quasi unter seiner Nase. Ja, also wirklich 200 Meter entfernt von ihm. Und er sagte, hier ist derjenige, der zum Fall für viele, zum Auferstehen für andere gesandt worden ist. Und die anderen, sie gehen einfach ihren Aufgaben nach, ihrer Routine, die Priester machen weiter ihre Opfer und erkennen nicht, dass dort das Opferlamm, das für sie kommen wird, direkt vor ihnen ist. Ja, und die Römer denken weiter, wir regieren alles, wir haben alles unter Kontrolle und merken nicht, wer dort vor ihnen ist. Und so dass wir auferstehen, ne, viele machen einfach weiter. Weihnachten macht keinen Unterschied, Jesus macht keinen Unterschied. Sie denken, ja, ich mache einfach meine Routine weiter, mache meine Arbeit, habe meine Familie, kümmere mich um die Sachen und damit ist gut. Und Gott sagt, naja, das reicht eben gerade nicht. Und wir brauchen diesen Erlöser und deswegen ist er gekommen. Und wir sollen das erkennen, dass wir ihn brauchen und dass er den Preis für uns bezahlt hat. Sie sprach hier zu denen, die die Erlösung Jerusalems erwarteten. Und diese Erlösung wird dann nochmal in Hebräer 9 aufgegriffen, wo es heißt, Jesus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und hier redet sie zu denen, die die Erlösung erwarten und sagte, ja, diese Erlösung ist wieder in dieser Person, in Christus. Wie schaut es bei uns aus? Verlieren wir Jesus bei allem Trubel aus den Augen? Oder danken wir Gott für dieses Kind, das dann natürlich erwachsen wurde und für unsere Sünde gestorben ist? Oder haben wir auch dieses Problem, wie eben hier die Römer und die Schriftgelehrten und die Priester sagen, ach, ich habe so viel zu tun, habe keine Zeit dafür. Ich verstehe, dass wir viel zu tun haben. Aber wir dürfen das Wesentliche dabei nicht aus dem Auge verlieren. Simeon hatte bestimmt auch noch Sachen, die er zu tun hatte. Aber sie waren bereit, weil sie auf den Herrn schauten. Sie sagten, Herr, leite du uns. Und dann waren sie dort, wo sie sein sollten. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir, oder andersrum, ich glaube, manche machen sich immer Sorge zu sagen, oh, bin ich zur rechten Zeit am rechten Ort, ja, um die richtige Person kennenzulernen, um den richtigen Job zu kriegen, um nicht mehr die Chance zu verpassen, was auch immer die Chance ist. Aber was haben die hier gemacht? Was haben Maria und Josef gemacht? Sie haben das gemacht, was sie wussten, was Gott von ihnen wollte. Und Gott hat sie dann geleitet. Maria und Josef sind hingegangen. Hanna war da, Simeon war da, weil der Herr sie geleitet hat und zusammengeführt hat. Ja? Und so können wir wirklich darauf vertrauen und sagen, Herr, ich will tun, was vor dir recht ist. Und wenn ich das tue, wirst du mich recht leiten. Hat nicht gesagt, dass es immer leicht ist. Aber ich kann ihm vertrauen. Weil wenn ich das manipuliere und versuche, ne, oh, ich muss das machen und die Person muss ich unbedingt treffen und das ist ein wichtiger Kontakt. Und sie sagen, ja, aber für was? Aber wenn ich sage, Herr, ich weiß, dass du die anderen, dass du die Zukunft viel besser kennst als ich. Ich versuche das nicht selber zu managen, sondern ich will das tun, was du von mir möchtest und ich vertraue darauf, dass du mich recht leiten wirst. Und so wird drittens der Dienst vorbereitet. In den letzten beiden Versen heißt es dann, als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Hier wird nur berichtet, sie gingen dann zurück nach Nazareth. Wenn du Matthäus kennst, sagst du, warte mal. Die mussten doch erst noch, die Weisen waren doch noch nicht da gewesen. Und als die Weisen da waren, da mussten sie doch nach Ägypten fliehen. Und von dort dann wieder zurückkommen. Ja, lässt Lukas aus, dachte er, war nicht ganz so wichtig. Um das unbedingt aufzuschreiben, reicht ja, dass Matthäus es schreibt. Ja, sie sind ultimativ nach Nazareth gekommen. Gab einen Umweg, der hat bestimmt ein Jahr gedauert noch. Aber sie sind dann nach Nazareth gekommen. Aber auch, weil es noch eine weitere Verheißung gab, die sich zuerst erfüllen musste. Nämlich Jesaja 8, Vers 23 und Kapitel 9, Vers 1 ist direkt der nächste Vers. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Okay, was hat das damit zu tun? Sebulon und Naphtali und der Kreis der Nationen ist am See Genezareth. Das war nach der Einteilung der Stämme. Und Gott hatte gesagt, von dort aus wird dieses Licht ausstrahlen. Und jetzt hat Gott sie extra von dort runtergebracht nach Bethlehem, waren jetzt in Bethlehem geblieben, mindestens diese 40 Tage und mindestens bis die Weisen kamen. Ja. Und dann sind sie nach Ägypten geflohen. Und er sagt, ja, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, auch das erfülle ich. Aber dann erfülle ich auch, dass das ja aus dem nördlichen Teil von Israel jetzt dieses Licht hervorgehen lässt. Und so bereitet er hier dann alles vor. Das Kind wuchs und erstarkte. Und dann, wenn du schon mal schaust, wir machen das nicht mehr in diesem Abschnitt, Aber in Vers 41, hier ging es weiter. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passa nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war. Das nächste, was beschrieben wird, ist 12 Jahre später. Gott lässt sich nicht hetzen und bereitet uns und die Umstände in aller Ruhe vor. Er leitet, wenn man sagt, okay, ich bereite ihn vor, dann wird er im Tempel auftreten, wird lesen, die Leute werden staunen, wie er schon Fragen beantworten kann mit 12 Jahren. Und wir sagen mal, ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ja, das steht in den Apokryphen und Pseudepigrapha. Ja, da haben sie sich dann Jahrhunderte später alles ausgedacht, was dazwischen passiert sein könnte. Und wirklich, wenn du die Sachen liest, mit irgendwelchen Sachen, Vögel abgeschossen und wieder geheilt und so weiter. Okay, das ist Jahrhunderte später geschrieben, das steht nicht in der Bibel drin. Ja, da hatten Leute das gleiche Bedürfnis. Ich will gerne wissen, was dazwischen passiert ist, und weil sie es nicht wussten, haben sie es halt ausgedacht. Aber dieses Gott lässt sich nicht hetzen. Er sagt, er wuchs, er stärkte körperlich, geistlich, haben wir ihn aufgebaut, und so ist er gewachsen. Bis dann einfach einmal in den 12 Jahren zum Tempel gehen, und dann direkt danach finden wir dann Kapitel 3 mit 30. Ja, zumindest ungefähr. Also wir sind ja Menschen mittendrin und wir sagen, ja, aber das ist lange hin. Was passiert in der Zwischenzeit? Ja, Gott bereitet uns vor. Okay. Und ich weiß, es ist manchmal schwer zu warten. Aber wenn ich diese Perspektive habe, zu sagen, Gott, du kannst recht leiten. Ja, und du bist nicht unter Zeitdruck, und ich kann das jetzt auch nicht unbedingt beschleunigen. Und so wuchs Jesus körperlich und geistig und geistlich. Ja, das ist diese Beschreibung, Vers 40. Er wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, also wuchs körperlich, erfüllt mit Weisheit, geistig, und Gottes Gnade war auf ihm. Er wuchs geistlich. Dies war für alle ersichtlich, denn als er dann in seinem öffentlichen Dienst in Kapitel 4 wiederkommt nach Nazareth, da heißt es, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Wir sehen diese Entwicklung, und wir haben jetzt nicht direkt was vorzuwerfen, aber der ist uns eigentlich zu normal, den kannten wir doch, wie er groß geworden ist. Ja, aber sie konnten erkennen, wie er gewachsen ist und wie Gott an ihm wirkte, und sie gaben ihm Zeugnis. So hat Gott an Jesus gewirkt und seinen Dienst bestätigt. Aber er möchte nicht nur, dass er wuchs, sondern das auch als Beispiel und Vorbild für uns, dass wir wachsen. Dazu müssen wir zuerst unsere Not für einen Retter und ein geistlich neues Leben erkennen, wenn das noch nicht geschehen ist. Und dann sollen auch wir uns, wie Josef, wie Maria, wie Simeon, wie Hanna, von Gottes Wort führen lassen und dem Herrn vertrauen, was er daraus machen wird. Dabei sind die Gottesdienste und das, was wir aus dem Wort hören, nur eine Zurüstung für die Anwendung im Alltag. So wie dort die besondere Offenbarung, die war da gewesen, aber dann heißt es, ne, er ging dort und er wuchs, als er in Nazareth war, wuchs in Gnade, wuchs in der Erkenntnis. Das heißt, das, was damals in Jerusalem passierte, das, was bei uns passiert, das ist nicht unser komplettes geistliches Leben, sondern das ist eine Ausrüstung, eine Zurüstung, eine Erinnerung an Gottes Wort, die uns dann befähigt, im Alltag so zu leben. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wenn wir im Wort und Gebet bleiben, dann wird Gott uns recht führen, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und wenn wir uns das einfach vornehmen fürs kommende Jahr, zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie die Regeln sich ändern. Ich weiß nicht, was alles entschieden wird. wie sich andere entscheiden, wie sich mein Chef entscheidet, was gesundheitlich passiert, was kommt. Aber wenn wir bleiben im Wort, um uns davon leiten zu lassen als die objektive Autorität, und das weiß ich, dass Gott das möchte, weil das uns in seinem Wort gegeben hat, und ich weiter bete, Herr, mach mich sensibel, lass mich dem folgen, was dein Wort sagt, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du beabsichtigst. Ja? Und wenn ich einfach diese Einstellung habe, dann können wir mit der Zuversicht auch ins Jahr 2022 gehen. Mit der Zuversicht, Herr, du wirst mich recht führen. Du wirst in mir wirken. Vielleicht ändern sich die Umstände nicht, aber du erreichst dein Ziel in mir. Und das ist, woran er interessiert ist. Mehr an uns als seine Kinder, als Person umzugestalten in das Ebenbild Christi, als alles drumherum. Ja. Sind wir bereit, uns von ihm leiten zu lassen? Zuerst, bist du sein Kind? Und wenn ja, folgst du dem, was Gott uns als seinen Kindern offenbart hat? Und dann können wir voller Zuversicht sein, dass er uns recht leiten wird. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, wie du auch damals weitergeleitet hast. Ja, als Bestätigung, ja, dieses ist Gottes Sohn. Es ist nicht nur diese wunderbare Geburt, sondern du hast einen Plan mit ihm. Und du hast deinen Plan auf wunderbare Art und Weise erfüllt, dass dann tue ich ihn, wir, heute und in Ewigkeit Rettung und Heil haben können. Aber du hast nicht nur damals so geleitet, sondern du möchtest auch in unserem Leben leiten. Herr, ich bete, dass jeder, der mir jetzt zuhört, wirklich, dass deine Botschaft zum Auferstehen und nicht zum Fall ist, zur Rettung und nicht zum Verderben. Ich bitte auch, dass du uns sensibel machst für deine Führung. Gerade wenn wir vielleicht auch Pläne machen fürs kommende Jahr, wenn wir uns Sachen vornehmen, dass wir es nicht einfach in eigener Kraft, in eigenen Ideen, unseren eigenen Vorstellungen nachjagen, sondern dass wir Ziele in Abhängigkeit von dir setzen und uns durch dein Wort und dem, was du uns daraus zeigst, leiten lassen und dann dir vertrauen, was auch immer du daraus machst. Aber du bist am Wirken. Und manchmal dauert es eine Weile. Manchmal ist es ein Prozess über Jahre hinweg. Aber du bist treu. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können. Dass du alles unter Kontrolle hast. Und dass du das, was du auch Jahrhunderte vorher angekündigt hast. Und das, was du schon von Ewigkeit auch für uns geplant hast, dass du es zur Erfüllung bringen wirst. So danken wir dir und befehlen uns dir an und bitten, hey, segne uns und setz uns zum Segen für andere. In Jesu Namen.